Ja, ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können und sage vielleicht noch ein paar Sachen auch zu meiner Biografie. Also mein Name ist Jörg Kibitzki, ich bin 53 Jahre, mittlerweile auch schon alt, habe zwei erwachsene Kinder, einen Sohn, der ist 24 und eine Tochter, die ist 19. Bei meinem Sohn hoffe ich, dass er irgendwann mal seinen Bachelor macht. Und meine Tochter, die ist, fängt mit der Ausbildung so langsam an. Wir sind ein Pastoren-Ehepaar, meine Frau ist auch Pastorin, wir sind auf dem Bezirk Winnenden. Wir hatten im Grunde immer so ein bisschen so eine sprunghafte Biografie. Also ich habe in Marburg studiert und dann in Wien schon studiert, bin in Wien dann hängen geblieben. Eine ganze Zeit bin dann, habe dann einen Riesensprung gemacht nach Norddeutschland, in die Nähe von Bremen. Dann nach Ostwestfalen-Lippe, ein kleines Zwischenspiel. Und dann ziemlich lange, eigentlich die längste Dienstzeit in Schorndorf. Und jetzt bin ich im dritten Jahr in Winnenden. Ich möchte dafür danken für das Anspielen. Das war ja sehr einprägsam. Und im Grunde, muss ich sagen, war das Anliegen der Gastgeber ja eigentlich ein gutes. Sie wollten von Jesus erzählen. Und wie sie es gemacht haben zu Anfang, war ja auch nicht so schlecht. Also, dass man sein Haus öffnet, ist ja, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Und das machen viel zu wenig Leute. Und ich denke, das ist eine Riesenchance, wenn man Leute einlädt. Und dass heute in dieser Gesellschaft ganz viel übers Essen geht, das ist ja auch sehr bekannt. Kochsendungen wachsen wie Pilze aus dem Boden. Und der moderne Mann kann ja mittlerweile auch gut kochen. Weiß nicht, ob Sie alle moderne Männer sind oder... Also ich bin das nicht, aber ich freue mich, dass ich eine Frau habe, die gut kochen kann. Und dann gehört es mittlerweile in unserer Gesellschaft auch zum guten Ton, zum Essen einzuladen. Wir haben Freunde, die sind relativ gut begütert und die laden mittlerweile so untereinander immer zum Essen ein nach Hause. Und dann manchmal kochen die auch zusammen, aber immer was Außergewöhnliches und dann unterhalten sich über ihre Kochrezepte und ganz oft lädt man auch zum Grillen ein. Bis dahin war das ja super. Aber im Tischgebet fängt dann die Sache so langsam an zu entgleiten. Tischgebet finde ich grundsätzlich auch gut. Also bei uns, wer bei uns zu Besuch kommt und essen möchte, wird auch immer am Gebet beteiligt. Aber wir haben natürlich einen Vorsprung, weil wir Pastoren sind. Die Leute erwarten von uns ja auch nichts anderes. Und dann wird es halt wirklich in der Durchführung bei dem Stück irgendwie schwierig. Dann gerät das so langsam aus den Fugen und da muss man sagen, bei der Durchführung gibt es Raum nach oben. Das kann man absolut optimieren. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Ich habe manchmal den Eindruck, man müsste beim Thema Evangelisation sogar noch weiter vorne anfangen. Nämlich überhaupt bei diesem Bedürfnis mal über den Glauben zu reden. Bei dem Bedürfnis, diesen Glauben zu teilen mit anderen Menschen. Da fängt das ja im Grunde schon an. Man müsste bei dem Wunsch ansetzen, über Jesus zu sprechen und diesen christlichen Glauben so aus dem Bereich der Privatsphäre rauszukriegen. Ich habe den Eindruck, wir haben das ganz stark, unseren Glauben in die Privatsphäre reingedrängt. Und man müsste vielleicht auch überlegen, wie kommen wir mit unserer Botschaft auch über die Kirchenschwellen hinaus? Wie kommen wir aus der Kirche raus? Wie erreichen wir die Leute? Seit einiger Zeit bewegen zwei englische Worte immer mehr die kirchliche Landschaft. Die heißen, und jetzt entschuldigen Sie mein grausames Englisch, sie heißen Fresh Expressions. Ich werde das noch ab und zu nochmal sprechen, dann geht es vielleicht auch besser. Fresh Expressions kommt aus England und die Methodisten sind da sehr engagiert und es ist einfach die Erkenntnis, dass Leute ganz oft nicht mehr in die Kirche kommen und es ist das Anliegen, Menschen dort zu erreichen, wo sie sind. Deutschland hat diese Bewegung auch aufgenommen und da sehr stark in der evangelischen Kirche durch den Greifswalder evangelischen Theologen Michael Herbst. Der hat da eine ganze Menge publiziert und es ist wirklich auch faszinierend, was er da entwickelt. Immer weniger Menschen finden den Schritt in die Kirche und tun sich damit schwer. Und was nützen die besten Gottesdienste? Was nützen die Predigten, an denen man dann wirklich stundenlang arbeitet? Was nutzt die beste Musik, wenn die Leute einfach nicht kommen? Wenn die Zielgruppe nicht da ist? In Norddeutschland, wo wir gearbeitet haben eine ganze Zeit lang, habe ich das bei Trauungen öfters erlebt, dass von der Gesellschaft manche Leute erst wirklich völlig ungeniert und ganz frei nach dem Gottesdienst erschienen und sich dann mit dem Autokorso zum Gasthaus angeschlossen haben. Das war für sie überhaupt kein Problem. Und ich habe eine Trauung gehabt, da gingen während des Gottesdienstes welche raus zum Rauchen. Ich war völlig überrascht und dachte, das muss an der schlechten Predigt liegen. Aber das war für die völlig normal, weil sie sich nicht mehr wussten, wie man sich in der Kirche benimmt. Und wie gesagt, wir waren jetzt ja in Paris, aber nicht zu irgendwelchen großen Studien, sondern einfach zu einem Kurztrip. Und ich fand es ja schon sehr interessant, was mittlerweile an diesen Kirchentüren der bekannten Kathedralen steht. Da stehen nämlich so Verhaltensmaßregeln, wie man sich in der Kirche benimmt. Nicht rauchen, kein Skateboard fahren, nicht telefonieren, keinen Hund mitbringen. Offensichtlich ist das nötig, weil Leute es nicht mehr wissen, wie man sich in der Kirche verhält. Dieser Respekt vor heiligen Räumen ist einfach den Leuten nicht mehr implantiert. Darum ist es, glaube ich, wichtig, den Zugang zu Menschen zu finden, weil sie eben diesen Schritt in die Kirche nicht mehr schaffen und das auch nicht mehr so verstehen, was uns bewegt. Fresh Expressions tut das, versucht mit Menschen zu leben, versucht herauszufinden, was sie brauchen, was sie können, was sie bewegt. Und genau an diesen Punkten knüpft man dann an. Und dann kann es sein, dass man manchmal Gottesdienste feiert in Cafés, weil die Leute da sind. Dann kann es sein, dass man Gottesdienste feiert in Bäckereien. Ich selber habe früher gearbeitet in einer Gemeinde, die aus einer Gaststätte hervorging. Das war eigentlich eine super Sache, denn im Grunde hat man das Gemeindemittagessen immer gleich gehabt. Und dem Wirt war auch gedient, weil er immer ein paar Leute hatte, die bei ihm gegessen haben. Das war eigentlich ein super Konzept. Und solche Modelle aufzugreifen, das ist auch ein großes Anliegen. Es gibt mittlerweile Bibelstunden, die finden beim Friseur statt. Auch das ist interessant. Immer wieder die Brücke schlagen zu dem Leben von Menschen. Die Brücke schlagen zu dem, was Menschen betrifft. Ich möchte mit Ihnen heute gar nicht so viel über Konzepte reden, sondern mich stärker an der Bibel orientieren. Und da habe ich mir mal 4 Begegnungen rausgesucht mit Menschen, die in ganz unterschiedlicher Art und Weise sind. Unterschiedliche Texte, Sie haben die vorliegen, Sie können das mitlesen, wenn Sie wollen. Ich habe auch jeweils eine Überschrift dazu gefunden. Und ich fange im Alten Testament bei Abraham. Und Abraham ist ja nun nicht unbedingt bekannt dafür, dass er so ein großer Missionar wäre oder so ein großer Evangelist. Abraham kennen wir ja eher als Vater des Glaubens, als einer, der Gott vertraut hat. Aber ich bin der Meinung, Abraham hat durchaus auch evangelistische Züge und das werde ich Ihnen versuchen, ich werde Sie versuchen, davon zu überzeugen, wenn das denn geht. Ich lese aus 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum guten Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen, und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Eine Randbemerkung. Abraham war 75 Jahre alt, als er sich auf den Weg macht. Finde ich grundsätzlich mal interessant. Er erhält eine Verheißung in einem Alter, in dem sich die meisten wahrscheinlich schon aus der Verantwortung im kirchlichen Bereich verabschieden. Auf dem Bezirk Winnenden haben wir in unseren sämtlichen Gremien, die wir haben, keinen, der über 70 ist. Die Älteren haben sich alle schon verabschiedet. Ich persönlich bedauere das und habe auch schon mal ernsthaft erwogen, nochmal über diesen Text zu predigen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir generationsübergreifend agieren, auch beim Thema Evangelisation. Dass wir versuchen, dieses Anliegen wirklich über Generationen zu vermitteln und dass wir uns durchaus gegenseitig dabei helfen können. Abraham reagiert ja ganz anders. Er sagt nicht, nun lass mal die anderen ran. Ich habe jetzt Ruhe. Er sagt nicht, ich möchte jetzt noch mal ein paar Reisen machen und die Zeit noch genießen. Sondern er spürt diesen Ruf Gottes und er folgt ihm. Und es gibt in der Bibel ja auch andere Beispiele, wo dann Leute sagen, ich bin zu jung. Ja? Was mutest du mir zu, Gott? Das ist eine volle Überforderung. Ich habe doch gar nicht die Erfahrung. Aber letztlich geht es dann darum, dass man sich da, wo man getroffen wird, wo man angesprochen wird, wo man das Gefühl hat, das muss ich jetzt machen, das ist ein Auftrag Gottes, dass man sich da auch in Bewegung setzt. Egal, was es für Argumente gibt dagegen. Abraham folgt der beeindruckenden Verheißung. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann verspricht ihm Gott ja auch noch das Land. Aber das, was Abraham jetzt begegnet, wenn man den Text verfolgt, ist zunächst mal eine Enttäuschung. Es heißt dann in dem Text, es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Im Klartext, Abraham kommt in das Land, das Gott ihm verheißen hat und stellt fest, da sind ja schon welche. Das ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Da wohnen welche und vermutlich haben die gar nicht auf mich gewartet. Soweit zu Abrahams Ankunft. Die Situation ist nicht erfreulich und ich denke, das ist etwas, was ich mir auch sage, das kann ich auch lernen, wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass Gott mir etwas aufträgt und das gerät dann ins Stagnieren, dann denke ich, ist es gut, sich hier an Abraham zu orientieren. Wie geht er um damit, dass er zunächst mal eine Enttäuschung erlebt? Er macht weiter. Abraham zieht in das Land und baut seinem Gott mitten auf kanaanitischem Gebiet, wo eben schon Leute sind, einen Altar. Der Ort, wo er diesen Altar errichtet, klingt idyllisch. Eiche Moore. Das hört sich nach Ruhe an, nach Schatten, nach Entspannung. Aber die Wirklichkeit ist anders. Abraham baut Gott einen Altar neben einem kanaanitischen Orakelbaum. Ein Kultheiligtum. Abraham baut einen Altar seinem Gott neben diesem Heiligtum und betet Gott an. Er lebt einen Glauben ohne Berührungsängste. Die Eiche macht ihm keine Angst. Er hackt den Baum auch nicht ab, um den ganz schnell wegzuschaffen. Sondern er zeltet an den Orakelbäumen der Gesellschaft, in die er kommt, und macht aber auch klar, wem er vertraut, macht klar, wem er glaubt, auf wen er sein Leben aufbaut. Das, denke ich, ist eine gute Anregung und das sollte man zumindest mal versuchen. Zelten an den Orakelbäumen unserer Gesellschaft. Warum nicht Gottesdienst ab und zu mal woanders feiern? Warum nicht Gottesdienst auch mal draußen feiern? In der Gemeinde in Schornhof hatten wir einen, der hatte eine große Gärtnerei. Und wir haben immer wieder Gottesdienst bei ihm in der Gärtnerei gefeiert, weil das erstmal unheimlich schön war. Und ich habe den Eindruck, die Leute hören immer ganz anders zu, wenn sie mal in einer anderen Umgebung sind. Und dann war es auch immer so, dass das Leute gemerkt haben, die Gärtnerei ist offen. Also haben sie gesagt, verkaufsoffener Sonntag, hier ist ein Event, da gehen wir mal hin. Und dann waren sie völlig überrascht, dass der Gottesdienst gefeiert wurde. Aber das war auch eine Chance, manche sind geblieben. Und sie haben sich darauf eingelassen. Zelten an den Orakelbäumen unserer Gesellschaft. Vielleicht können Sie auch überlegen, was hier bei Ihnen die Anknüpfungspunkte sind, wo man vielleicht mal Gottesdienst feiern könnte, wo man vielleicht mal ganz anderen Leuten begegnen könnte. In Bremerhaven, das ist ja im Moment sehr im Gespräch, das ist ja eine unserer ganz stark wachsenden Gemeinden, feiert man ganz oft Gottesdienste auf dem Deich. Da gehen am Sonntag die Spaziergänger vorbei oder in einem Auswanderungsmuseum und versucht dann so ein bisschen auch diesen Ort nachzuspüren. Zelten an den Orakelbäumen unserer Gesellschaft. Es gibt so viele frustrierte Christen, die immer beklagen, dass wir immer weniger werden. Aber ich denke, es wäre wichtiger, wie Abraham zu beten und hinzugehen und die Berührung nicht zu scheuen. Gucken, wo sind die Bäume unserer Gesellschaft? Wie ticken die Leute? Wo kann ich Menschen begegnen? Meine Frau und ich, wir tanzen seit einigen Jahren. Ich sehe zwar nicht so aus und bin auch immer noch kein großer Tänzer und bin irgendwie auch nochmal reingeraten, weil ich gemerkt habe, ich habe mich dermaßen blamiert bei dem Abschlussball unseres Sohnes. Und dann sind wir da hin und ich kann mich inzwischen unauffällig auf der Tanzfläche bewegen und mehr werde ich auch nie schaffen. Aber es ist für uns eine unglaublich gute Chance, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die sowas von säkular sind, aber die einfach gern tanzen. Und als dann die Oma unseres Tanzlehrers, die Mutter unseres Tanzlehrers gestorben ist, da hat er gesagt, ja, ich kenne keinen Pfarrer oder so, also ihr seid die Einzigen, die ich kenne, könnt ihr die beerdigen, könnt ihr meine Mutter beerdigen. Und das war für uns so ein Einstieg, dass wir da auf einmal in einer ganz anderen Art und Weise agieren konnten, nämlich als Pastoren. Und es war also ein ganz großer Teil der Tanzschule dann auch bei der Beerdigung versammelt. Und das war wirklich wie so ein Tor, das sich öffnet, sodass wir immer wieder jetzt Gespräche haben mit über den Glauben. Und dass immer wieder, wenn es dann doch irgendwie mal auf so ein Thema kommt, was mit Christsein zu tun, dass es immer wieder auch Möglichkeiten gibt, da sich zu positionieren, sich zu outen und sich zu bekennen. Und das ist für mich so eine Riesentür, die Gott uns da geöffnet hat, dass wir in einer ganz anderen Weise auch über Christus sprechen können, als wir das sonst in der Kirche gewohnt sind. Das ist wirklich wie so ein Zelten an den Orakelbäumen der Gesellschaft. Eine Riesenchance, die sich aufgetan hat. Und ich denke, es gibt immer wieder so Berührungssituationen, wo wir in einem säkularen Umfeld auf einmal die Chance haben, unseren Glauben zu bekennen. Wo wir auf einmal die Chance haben, etwas zu tun für die Menschen. Wo die Menschen vielleicht auf einmal merken, sie brauchen irgendwie eine christliche Hilfe und dann vielleicht auch von selber auf uns zukommen. Es geht Gott um nicht weniger als um die Welt. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, bewusst in ihr zu leben. Das ist meiner Ansicht nach schon Anfang von Evangelisation. Dass wir einfach gucken, wie kriegen wir Berührung zu den Menschen. Dass wir uns nicht beschränken auf unseren sehr, sehr kleinen Bereich, den wir als Kirche haben und als Christen haben, sondern dass wir versuchen, wirklich die Brücken zu bauen, die da sind und dann auch erstaunliches Interesse manchmal erwecken. Der zweite Text. Hier ist Jesus selber unterwegs. Er wird empfangen von einer Masse. Man kann das beobachten, je mehr sich Jesus Jerusalem nähert, umso mehr Leute werden auf ihn aufmerksam und interessieren sich. Er wird empfangen von einer Masse und was er wahrnimmt, ist ein Einzelner. Und jetzt kommt der Klassiker, ne? Also der Text, der schon in der Sonntagsschule immer gelesen wird und der hinlänglich bekannt ist, den ich in meiner Kinderbibel angekreuzt hatte schon. Es kommt der Klassiker und Klassiker haben eben das Problem, dass man meint immer alles über sie schon zu wissen. Und deswegen vielleicht nicht mehr so ganz genau hinhört. Aber ich denke, auch dieser Text über Zachäus aus Lukas 19 hat verschiedene Facetten. Ich lese. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist unterwegs und Zachäus treibt es auf die Straße. Zachäus möchte sehen. Deswegen steigt er auf den Baum. Aber ich glaube, dass da noch etwas anderes bei Zachäus ist. Und das kann ich nicht beweisen, das kann ich nur glauben. Ich glaube, bei ihm ist noch etwas anderes da. Er möchte auch gesehen werden. Er möchte von Jesus gesehen werden. Wie wird Zachäus gesehen? Nach außen hin ist er der Zolleinnehmer, der vielleicht ein bisschen klein geraten ist, der von vielen gemieden wird, der nicht gerade der Sympathieträger Nummer 1 ist, der auch sich durchaus bereichern kann, das ist legal, aber denke ich ethisch nicht immer ganz so gut. So nehmen ihn die Menschen wahr. Aber ich glaube, dass da noch etwas anderes ist. Das, was in seinem Inneren lebt, diese Sehnsucht nach Veränderung, die Sehnsucht, die ihn dann auch aus die Straße treibt, obwohl er weiß, dass die Leute nicht besonders gut von ihm denken. Die Sehnsucht, gesehen zu werden von Jesus, die Sehnsucht, ein anderes Leben zu führen. Die Menschen nehmen Zachäus nur in dieser einen Dimension war, aber ich denke, Jesus sieht ihn ganz anders. Als sich Jesus und Zachäus begegnen, da sah Jesus mehr als Aufsehen, das heißt wahrnehmen oder durchschauen. Jesus durchschaut ihn. Also man kann sagen, Jesus schaut ihm mitten ins Herz. Er sieht, was bei Zachäus eben noch da ist, was ihn eigentlich da auf dem Baum treibt. Er sieht ihn mit seinem tiefen Wunsch nach Veränderung und seiner Sehnsucht. Ich glaube, das evangelistische Abendessen ist auch abgeglitten, weil sich die Gastgeber zu wenig mit ihren Gästen richtig befasst haben. Weil sie getrieben waren von diesem Wunsch, mal endlich ihre Botschaft da abzuliefern und die Menschen zu Jesus zu führen. Aber sie haben sich mit den Menschen selber gar nicht befasst. Sie haben gar nicht gewusst, wer da vor ihnen sitzt. Und das wurde ihnen dann ja erst im Prozess des Gesprächs klar. Und ich denke, es ist oft so, dass wir eben die Menschen nicht richtig wahrnehmen, wie wir sie eigentlich wahrnehmen sollten und wie Gott sie sieht. Den Menschen ins Herz sehen, sie richtig wahrnehmen, sie lernen, mit den Augen Jesu zu sehen. Zu den Menschen gehen und lernen, sie zu sehen, wie Jesus sieht. Menschen mit dem, was sie beschäftigt, was sie umgibt. Jesus zeigt, wie das gehen könnte. Offen sein für Sehnsüchte. Menschen mit den Augen Jesu ansehen, die sehnsüchtig sind nach Liebe. Ich glaube, viele Menschen, die vielleicht vordergründig ganz anders sind, sind in ihrem Inneren verletzt und sehnsüchtig. Ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, deren Leben, die das Gefühl haben, mein Leben ist irgendwie peinlich. Das klappt nicht so. Und ich bin eigentlich der, der ich sein möchte. Und ich erreiche das vielleicht auch gar nicht, was ich erreichen möchte. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sind voller Scham und voller Sehnsucht. Ich kann das nicht beweisen, aber wenn ich an manchen öffentlichen Plätzen manchmal stehe oder mich umsehe, dann habe ich den Eindruck, viele Menschen schämen sich im Grunde ihres Lebens. Viele von denen, die vielleicht aggressiv sind, laut, arrogant, irgendwie unangenehm, schämen sich vielleicht ihres Lebens und haben die tiefe Sehnsucht, sie wären andere. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was wir lernen müssen, dass wir versuchen, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Wahrnehmen, was noch da ist. Menschen mit ihren Sehnsüchten wahrnehmen. Menschen wahrnehmen mit dem, was hintergründig eben auch noch in ihnen lebt. An den Orakelbäumen zelten und Menschen mit den Augen Jesu sehen. Und dann kommt das Dritte. Wie kann ich auf Menschen zugehen und sie erreichen? Wie kann ich sie ansprechen mit der Botschaft? Mittlerweile geht man ja davon aus, dass die christlichen Kirchen in Deutschland nur noch 2 von definierten 10 gesellschaftlichen Milieus repräsentieren. Es finden sich in unseren Kirchen, in der evangelischen Kirche, aber in der EMK ganz sicher auch, nur noch 2 Milieus wieder. Soziologisch ist das ganz klar erklärbar. Man erreicht halt am besten die, von denen man weiß, wie sie ticken. Man erreicht am besten die, die auch so sind wie wir. Und bei den anderen wird es dann schwierig. Ich bin nicht so der große Grafiker. Ich habe mal versucht, was darzustellen. Wie gesagt, ich bitte schon mal um Entschuldigung. Früher war es mal so, dass im Grunde der christliche Glaube das Zentrum war für alle Milieus der Gesellschaft. Dass im Grunde so Gott das übergreifende Ganze war, dass die verschiedenen Milieus, die verschiedenen Gruppen von Menschen verbunden hat. Und deswegen war es für die Christen und für die Kirchen auch relativ einfach, immer wieder relevant zu haben. Und die wurden dann auch angehört. Und jetzt kommt meine zweite großartige Zeichnung. Unsere Gesellschaft sieht mittlerweile so aus, ne? dass quasi Jesus Christus und die Christen eine Gruppe von vielen anderen sind, aber längst nicht mehr was Übergreifendes vermitteln können. Das wird nicht mehr akzeptiert. Also wir sind eine Gruppe, wir sind quasi in so einer Nische drin. Das ist die Realität, dass wir in einer Nische sind und eben die Leute nicht mehr von uns irgendwelche übergreifenden Botschaften hören wollen, grundsätzlich. Und dass wir, wenn wir aus dieser Nische nicht rauskommen, da auch immer weiter reingedrängt bleiben und das vielleicht immer enger wird. Dass sich das immer mehr reduziert. Der Auftrag Jesus lautet aber, hinzugehen in alle Welt. Im ersten Korintherbrief beschreibt der Apostel Paulus, wie er versucht, verschiedenste Menschen zu erreichen, um ihnen die Botschaft von Jesus zu bringen. Und er beschreibt das einer Gemeinde in Korinth, die immer sehr spannungsgeladen war, wo es hin und her ging. Und er versucht ihnen zu erklären, was sein missionarisches Konzept ist. Und das lese ich jetzt mal. 1. Korinther 9, Abvers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Eine Vorbemerkung. Paulus spricht vom Zwang, das Evangelium zu predigen. Haben Sie den Zwang auch? Der Pastor sagt ja. Vielleicht ahnen Sie, was hier gemeint ist. Paulus ist es ein ganz tiefes Bedürfnis, über das zu reden, was sein Leben ausmacht. Das beschäftigt ihn. Und das ist ja etwas, was eigentlich ganz normal ist. Die Sachen, die mich beschäftigen, über die rede ich auch. Themen, mit denen ich irgendwie befasst bin, die mir durch den Kopf gehen, die bringe ich auch zur Sprache. Und da schalte ich mich auf einmal ein ins Gespräch. Das ist mir wichtig. Darüber spreche ich gerne viel. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher schweigsam. Da kriegt man kaum was raus. Die äußern sich ganz wenig. Aber wenn man dann auf die Hobbys zu sprechen kommt, dann fangen sie auf einmal an zu erzählen. Dann brennt da ihr Herz. Dann ist ihnen ein Bedürfnis, sich mitzuteilen und zu berichten, was sie gerade so erleben. Ich habe einen Bekannten, der ist Modelleisenbahner. Der redet fast überhaupt nichts. Aber sobald man mit ihm in seinen Keller geht, wo er seine Eisenbahnanlage aufgebaut hat, die wirklich gigantische Ausmaße annimmt, fängt er an zu reden wie ein Wasserfall. Das ist sein Thema. Er erzählt, was er alles schon gemacht hat, und er erzählt, was er optimiert, und er erzählt, was er noch machen will. Er erzählt, wie er alles digitalisiert hat. Er berichtet darüber, welche Landschaften er noch nachbauen will und welche Züge er noch kauft. Ein endloses Thema. Und man kommt im Grunde bei ihm, wenn man mal im Keller ist, fast nicht wieder raus. Meine Cousins sind Fußballfans. Und auch da ist es so, man braucht im Grunde, also wenn ich mit ihnen ein seriöses Gespräch führen will, darf ich das Thema Fußball nicht anfangen, weil dann komme ich nicht mehr zu Wort. Aber wenn man das Thema mal anspricht, dann reden sie ohne Ende. Das ist ihr Thema, das ist ihr Lebensthema, über das sprechen sie. Und dann gibt es ja jede Menge andere Hobbys. Gucken Sie einfach mal, was Leute beschäftigt, sprechen Sie drauf an. Und ich bin mir sicher, Sie werden ganz viel hören. Das, was mein Leben bewegt, was mir wichtig ist, was mich beschäftigt, das mache ich auch zum Thema. Und darüber rede ich gerne, und da ist mir ein Bedürfnis, mich mitzuteilen. Für den Apostel Paulus war seine Bekehrung zu Gott, zu Jesus Christus. Diese Bekehrung war für ihn der zentrale Punkt seines Lebens. Darum drehte sich alles. Und das hat er immer und immer wieder betont. Und das war ihm immer wieder wichtig. Über dieses Thema zu reden, war ein Herzensanliegen von ihm. Und deswegen stand er unter einem gewissen Evangelisationszwang, aber doch freiwillig. Weil das sein Lebensthema war. Das beschäftigte ihn. Diese Botschaft, die musste einfach raus. Die brannte in ihm. Die musste sich mitteilen. Und wenn wir das nicht so ganz nachvollziehen können, dann ist es vielleicht manchmal auch gut, sich wieder neu und intensiver mit dem Glauben auch zu befassen. Dass es für uns wieder zum Lebensthema wird. Dass es für uns ein Anliegen ist, das raus muss. Dass es in unserem Inneren auch was bewegt und uns beschäftigt. Paulus steht unter Evangelisationszwang in einem positiven Sinne, aber er verkündigt sein Lebensthema, sein Anliegen nicht kopflos. Auch er geht raus zu den Menschen. Er achtet allerdings darauf, mit wem er es zu tun hat. Und das macht er sehr gezielt und sehr fast strategisch. Und dann wird er tatsächlich den Juden ein Jude und redet vom Gesetz. Und denen, die mit dem Gesetz nichts anfangen können, die spricht er ganz anders an. Er wird den Schwachen ein Schwacher, er wird allen alles. Ist das Anpasserei? Mangelndes Rückgrat? Kein Profil? Ich glaube, nein. Die Botschaft selber ist unangepasst. Die Botschaft vom Kreuz spricht er aus. Die Botschaft von der Auferstehung auch. Aber Paulus überlegt, wie kann ich meinem Gegenüber das vermitteln, was mir so wichtig ist? Wie kann ich Menschen meinen Glauben so vermitteln, dass sie es irgendwie akzeptieren können, dass sie überhaupt verstehen, wovon ich rede? Und dann knüpft er an die Lebenswirklichkeit von Menschen an. Man kann das förmlich in der Apostelgeschichte spüren, wie er seine Umgebung beobachtet und wie er dann überlegt, wie kann ich jetzt von meinem Glauben reden? Wie kann ich das den Menschen so erzählen, dass sie das irgendwie aufnehmen können? Wie kann ich das so übersetzen, dass sie das begreifen? Und er versucht das immer wieder ganz anders. Mit Juden redet er wirklich über das Gesetz und setzt beim Gesetz ein, weil die so ticken. Und wenn er dann auf dem Marktplatz in Athen steht, dann sagt er auf einmal, ihr habt hier viele Götter. Ihr betet ja vielen Götter an. Paulus setzt ganz unterschiedlich ein, je nachdem, mit wem er es gerade zu tun hat. Nicht immer gelingt ihm das. Manchmal wird er rausgetrieben, manchmal merkt er, er kommt hier überhaupt nicht an. Und dann, das finde ich auch wichtig für uns als Christen, dann bricht er ab. Er bricht ab und setzt irgendwo anders neu an. Wir haben ja immer das Gefühl, wir müssten alles durchziehen. Wir haben das Gefühl, wenn wir mal was angefangen haben, dann muss es einfach weitergehen. Und wenn wir uns mal auf irgendwas eingelassen haben, dann geht das aber voran. Und dann sind wir völlig frustriert, wenn es nicht weitergeht. Paulus würde vielleicht irgendwann mal sagen, Schluss und jetzt fange ich woanders an. Ich kenne einen, der hat sich, der hat eine riesen Vision gehabt. Und wollte dann, das ist noch in der Norddeutschen Konferenz gewesen, das ist schon lange her, wollte dann die ganze Konferenz von seiner Vision überzeugen. Und er ist so kläglich gescheitert in der großen Masse und wurde richtig abgewatscht. Und dann war er nicht frustriert und hat keine Vorwürfe gemacht, sondern hat gesagt, okay, ich versuch's mal woanders. Und im Grunde hat er jetzt seine Vision gelebt, auf ganz anderem Wege das realisiert und vielleicht sogar besser. Wir dürfen nie zu schnell aufgeben. Es ist keine Schande, irgendwas abzubrechen und zu sagen, hier komme ich nicht weiter, Gott zeigt mir, was jetzt dran ist. Paulus hätte auch diesen mazedonischen Ruf nie gehört, wenn er nicht irgendwo in der Sackgasse gewesen wäre und da nicht weiterkam. Ich glaube, wir müssen uns einfach verabschieden davon, dass es peinlich ist und Gesichtsverlust ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, wir kommen da nicht weiter und wir stecken da fest, abbrechen. Und vielleicht neu darum ringen und Gott fragen, was ist dran? Was soll ich machen? Am Leben anknüpfen. Am Leben anknüpfen, das ist für Paulus auch wichtig und sich für andere zu interessieren. Versuchen zu verstehen, warum denkt jemand so. Und den Glauben übersetzen. Manches muss man wahrscheinlich mittlerweile aus dem christlichen Glauben übersetzen, damit es verständlich wird. Ich habe lange Zeit in der Hauptschule noch nebenher, weil mir das irgendwie ein Anliegen war, Deutschunterricht für Migranten gegeben. Das war schon interessant. Ich stand unter Evangelisationsverbot. Die wussten, dass ich Pastor bin und deswegen haben sie gesagt, also ja, aber das lassen sie ja raus und so. Aber wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass ich mir sagen kann, was ich beruflich mache und warum ich das mache. Das war so der Kompromiss. Und dann hatte ich wirklich mit einer Klasse das absolute spezielle Erlebnis. Die fragt mich dann irgendwann von selbst, was ich sonst so mache, da sie sehr schnell merken, dass ich kein richtiger Lehrer war. Und dann sagte ich, ich bin Pastor. Große Schulterzucken, keine wusste, was ein Pastor ist. Ja, dachte ich, okay, Süddeutschland und so, man muss vielleicht hier mal anders ansetzen. Ich sage, ich bin Pfarrer. Rückfrage, welches Auto fahren Sie denn? Also wirklich, sie wussten es nicht, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt versuche ich mal an, ich habe mit Gott zu tun und so, mit Jesus. Und dann kam die Rückfrage von einem, dann sind Sie ein Heiliger. Und ich habe dann kurz überlegt, was soll ich jetzt sagen? Ich habe mich dann entschieden, ich sage jetzt ja. Und ich hatte wirklich, ohne Übertreibung, an dieser Stunde keine disziplinarischen Probleme mehr. Das kann man nur einmal bringen, ja. Aber das war für mich interessant, dass sie einfach auch mit einem Pfarrer nichts mehr anfangen können. Ja? Dass sie einfach so weit sich da entfernt haben, aber trotzdem ein gewisses Interesse hatten. Wir hatten dann öfter mal Gespräche auch. Gerade zu Weihnachten war es natürlich eine Gelegenheit, auch dann nochmal mit ihnen so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte durchzulesen. Und das war auch eine Chance. 40% der deutschen Bevölkerung gehören keiner christlichen Kirche mehr an. Das ist hier in Baden-Württemberg ja noch ein bisschen anders. Aber wenn man mal so in die neuen Bundesländer guckt oder nach Hamburg guckt, dann merken wir das sehr stark. Die wenigsten von ihnen sind Muslime. Die meisten glauben einfach gar nichts oder verschreiben sich dem Materialismus. Wenn wir in unserer Gesellschaft als Christen nicht in einer Nische verschwinden wollen, dann ist es, glaube ich, wichtig und erforderlich, immer wieder zu versuchen, am Leben von Menschen anzuknüpfen. Danach zu fragen, was beschäftigt die Leute, was ist ihr Thema? Die Gesellschaft zu verstehen. Ich glaube, es sind zwei Gruppen, über die momentan ganz stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ganz sicher ist es natürlich immer ein Anliegen von Gemeinden, sich im Bereich von Arbeit mit Kindern und Jugendlichen irgendwie stark zu machen oder Familien zu gewinnen. Das ist super. Aber ich beobachte auch, dass in unserer Gesellschaft zwei andere Gruppen immer mehr in den Fokus geraten, dass immer mehr darüber diskutiert wird. Und ich glaube, wir können uns als Kirchen hier auch nicht verschließen. Das eine ist wirklich sind die Senioren in einer älter werdenden Gesellschaft. Ein großes Thema, achten Sie mal auf die Talkshows, was die Themen von Talkshows sind. Ganz oft das Leben im Alter. Und das andere ist das Thema Migration. Auch darüber wird ja ständig heiß diskutiert. Und ich frage mich schon, wo stellen wir uns als Kirchen diesem Thema? Wie versuchen wir auch Migranten zu erreichen? Man muss sich klar machen, die meisten Migranten, die einwandern nach Deutschland, kommen aus Europa und sind Christen. Aber sie landen ganz oft bei uns in den Kirchen nicht. Die bleiben irgendwo auf der Strecke. Und das ist etwas, was mich unheimlich beschäftigt. Und wo ich denke, wie kann das angehen? Warum kriegen die Kurve nicht und warum kriegen wir die Kurve zu denen irgendwie auch nicht? Hier ist, glaube ich, Aufmerksamkeit nötig. Wir hatten bei uns gegenüber eine rumäniendeutsche Familie wohnen. Und da hatten wir auch immer einen guten Kontakt. Und dann ist auch der Opa gestorben und auch die hatten dann gesagt, weil sie sonst keinen Kontakt zu der Kirche hatten, ob wir den beerdigen können. Und da habe ich auch gemerkt, was für ein Netzwerk die haben. Also ich war völlig überrascht, wie viele Leute bei der Beerdigung waren, weil die so eng vernetzt sind. Weil die ihre Kultur weiter pflegen. Und da irgendwie reinzukommen, da in Kontakt zu kommen, das ist, glaube ich, eine Riesenaufgabe und auch eine Riesenchance. Etwas, was wir, glaube ich, zunehmend mehr uns zum Thema machen sollten. Meine Frau und ich, wir haben oft christliche Dienste für Menschen machen können, die sonst eigentlich eher säkularisiert sind, aber die dann irgendwann doch in Kontakt gekommen sind und die das dann sehr geschätzt haben und wo diese Begleitung dann auch geblieben ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da einfach die Kontakte suchen und einfach mal gucken, was ist in unserer Gesellschaft dran? Was beschäftigt uns? Was beschäftigt die Menschen? Und wie erreichen wir sie? Und wie verändert sich unsere Gesellschaft auch? So, ich kann mal so sagen, den größten Teil von dem, was ich Ihnen heute sagen wollte, haben Sie schon hinter sich. Jetzt habe ich noch einen Text, über den ich nachdenken möchte. Und ich finde, es ist ein wunderschöner Bibeltext. Er beschreibt auch, wie Wegbegleitung ermöglicht werden kann. Und ich denke, es ist ganz viel Weisheit und Wahrheit in diesem Text drin. Auch der ist recht bekannt, Apostelgeschichte 8, Vers 26 folgende, der Kämmerer aus Äthiopien. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil gesprochen. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Das von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihnen das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Eine Randbemerkung zu Anfang. In dem Text ist ein wertvoller Hinweis enthalten, den man, glaube ich, nicht genug betonen kann. Mein Leben und ihr Leben ist nicht zufällig. Das stellt die Apostelgeschichte hier ganz klar. Mein Leben mit all seinen Höhen und Tiefen ist nicht zufällig. Es ist von Gott geleitet und so gewollt. Und ich würde auch sagen, dass Sie heute hier sind, ist nicht zufällig, auch wenn Sie das vielleicht meinen. Was uns in unserem Leben widerfährt, sind immer wieder Möglichkeiten, Gott auf verschiedenste Art und Weise zu begegnen, Gott zu entdecken, mehr über uns selber zu wissen und mehr über Gott zu erfahren. Philippus, so stellt es die Apostelgeschichte hier dar, er ist nicht zufällig auf dieser Landstraße, von der es heißt, sie ist öde, sondern Gott bereitet einen Weg vor, den er jetzt noch nicht versteht. Gott bereitet ihn für etwas vor, für eine Begegnung, von der er noch gar nicht weiß, dass sie überhaupt kommt. Unser Leben ist nicht zufällig und unser Lebensweg auch nicht, egal wie er sich darstellt, ob er nun wirklich positiv ist und erfreulich oder schwierig. Es gibt immer Begegnungsmöglichkeiten mit Gott. Es gibt auch immer Begegnungsmöglichkeiten mit Menschen. Das beschreibt die Apostelgeschichte. Das Aufeinandertreffen von Philippus und dem Kämmerer ist kein Zufall, sondern es ist im Grunde von Gott so geplant und so vorgesehen. Kein Zufallsprodukt. Und wenn ich selber, das ist jetzt der Schluss auch der Klammerbemerkung, wenn ich selber mein Leben als etwas nehme, was mir Gott zur Verfügung stellt und was Gott so fügt, dann kann ich mit Situationen auch besser umgehen. Und dann weiß ich, dass Gott irgendwo darin zu entdecken ist. Und dann erfährt mein Leben auch einen größeren, tieferen geistlichen Background. Apostelgeschichte macht klar, Gott hat diese Begegnung in die Wege geleitet und er wollte das. Ich glaube, es gibt Phasen in unserem Leben, wo Gott zu uns sagt, zu Ihnen und zu mir, mach das mal. Und wo wir da gar keinen Sinn erkennen. Wo wir vielleicht so einen Impuls haben und merken, da will Gott jetzt was von uns. Und aber nicht erkennen, was das nur eigentlich ist und was der Sinn von dem ist. Es gibt vielleicht Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich sollte jetzt mal jemand anrufen. Und diesen Impuls zu folgen ist wichtig, denn es kann ein Impuls von Gott sein. Es kann Situationen geben, wo ich das Gefühl habe, ich sollte mal wieder jemand einladen oder ich sollte mit jemandem wieder mal in Verbindung setzen. Und das können solche Impulse sein, die uns Gott gibt, ohne dass wir genau wissen, was ist der Sinn dessen. Und ohne dass wir vielleicht auch genau wissen, wie geht es den Leuten jetzt oder wo sind die. Aber manchmal sind das ganz wichtige Impulse. Diesen Impulsen zu folgen, halte ich für wichtig. Wenn Sie sowas haben, dann folgen Sie dem. Das kann manchmal wirklich ein Auftrag von Gott sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich sollte hier eine Karte schreiben, dann mache ich das. Das könnte ein Auftrag von Gott sein. Philippus, das muss man sich mal klar machen, bekommt hier einen Auftrag, dessen Sinn er überhaupt nicht sehen kann. Geh mal da auf diese Landstraße da hinten. Mehr Informationen hat er nicht. Und er merkt, das ist ein Impuls von Gott und er folgt ihm. Ich glaube, dass Gott unserem Leben immer wieder Impulse gibt und denen dann nachzufolgen und das umzusetzen, das ist ganz wichtig. Auch wenn wir nicht begreifen, wozu. Manchmal versteht man das erst nachher. Manchmal kann man das erst nachher nachvollziehen, was das eigentlich war. Und jetzt kommt der andere Mann der Geschichte in den Blick. Der Kämmerer versucht, mit seinen vielen Fragen, die er hat, irgendwie zu Rande zu kommen. Er ist ja religiös absolut interessiert. Er möchte ja glauben, er möchte auch verstehen, aber er kann das nicht. Er braucht Hilfe. Und dann blättert er in der Heiligen Schrift, die er für teures Geld erworben hat, und versteht es einfach nicht. Er möchte ja Gott entdecken, aber er kriegt das aus eigenen Stücken nicht hin. Er kommt da nicht weiter. Er sucht in der Schrift, und was er trifft, ist ein Mensch. Philippus. Philippus, der, so erfahren wir, sich nicht zufällig da aufhält, sondern genau aus dem Grunde. Und jetzt erfährt das Philippus auch, dass er mit dem Kämmerer zusammentrifft und dass er ihm erklärt, was der Kämmerer nicht versteht. Philippus ist dem Impuls gefolgt und der Kämmerer sucht. Er trifft zusammen. Sie halten sich beide auf der Landstraße auf, von der es heißt, sie ist öde. In der Begegnung mit Philippus findet dann der Kämmerer letztlich Jesus Christus. Christlicher Glaube, so berichtet uns die Apostelgeschichte, nicht nur an dieser Stelle braucht das Gespräch, den Austausch. Christlicher Glaube braucht solche, die sich wie Philippus zu dem Menschen setzen und ihn erklären, worum es geht. Die ihn erklären, worum es in der Bibel geht. Menschen, die nicht gewohnt sind, mit der Bibel zu lesen, wissen ja noch nicht mal, wo sie anfangen sollen. Das ist eine Frage, die habe ich öfter mal. Wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Was soll ich denn nun lesen, wenn sie vielleicht eine Bibel sich mal gekauft haben oder geschenkt bekommen haben? Wo soll ich denn nun eigentlich lesen? Wo finde ich da Gott in der Bibel? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erstmal Impulsen folgen, die Gott unserem Leben gibt, und dass wir uns die Zeit und die Mühe machen, uns neben Menschen zu setzen, um ihnen was zu erklären, was sie allein nicht verstehen. Nachhaltige Evangelisation, glaube ich, und da hat sich ganz viel geändert im Laufe der Zeit, ist ganz oft über persönliche Kontakte, über persönliche Wegbegleitung möglich. Über persönliche Gespräche, über Zeugnisse, über Erklären. Begleitung erfordert Zeit. Man muss sich wie Philippus zu den Menschen setzen und mit ihnen reden. Ich habe diesen Text irgendwann mal angefangen ernst zu nehmen. Und ich mache das jetzt immer so, dass ich mich oft irgendwie um Mitfahrgelegenheiten bemühe im Auto. Das spart erstmal Benzin, aber das ist jetzt nur die Randbemerkung, ist ökologisch vertretbar. Und es ergeben sich immer wieder Gespräche, die man so gar nicht herstellen könnte. Ich fahre immer mit einem zum Sport. Und das dauert eine Viertelstunde, aber was man in dieser Viertelstunde bereden kann, das ist unglaublich. Und ganz oft, wirklich ganz oft unterhalten wir uns über den Glauben. Und ganz oft tauschen wir uns über ganz, ganz wirklich existenzielle Themen aus. Und ich muss zurück immer mit der S-Bahn fahren. Ja, das ist auch für mich gar nicht so komfortabel. Bequemer werde ich könnte wieder ins, aber ich weiß, das ist wichtig und das bedeutet mir viel und das bedeutet auch dem viel, mit dem ich fahre. Manchmal biete ich auch selber an, dass ich fahre, damit es nicht so einseitig wird. Aber ich glaube, es ist eine Riesenchance. Menschen ein Stück des Weges begleiten, Gesprächsmöglichkeiten anbieten, vielleicht auch darum beten, dass Gott uns sowas schenkt. Das ist ja legitim. Darum beten, dass Gott uns so Begegnungsmöglichkeiten schenkt, wo wir vielleicht auch Menschen was erklären können über den Glauben. Manchmal ist es auch gut, Menschen anzubieten, dass ich mit ihnen mitgehe oder mit ihnen mitfahre, wenn sie schwierige Wege vor sich haben. Wenn sie zum Arzt müssen oder zu einer schwierigen Verhandlung oder vor Prüfungen stehen. Manchmal ist es eine Riesenchance, in solchen Situationen Wegbegleiter zu sein, mitzugehen. Einfach das Gefühl vermitteln, ich bin da, ich begleite dich. Und Gott ist auch da. Der Kämmerer ist ja ein Idealfall. Er ist an Glaubensfragen interessiert. Er sucht Gott. Aber er braucht doch Hilfe. Er braucht doch einen, der ihn unterstützt. Er braucht einen, der ihm den Schlüssel dann an die Hand gibt, um diesen Text auch zu verstehen und auf sich selber zu beziehen. Ich glaube, es gibt ganz viele Gottsucher in unserer Gesellschaft. Und Apostelgeschichte 8 ermuntert uns dazu, Menschen zu begleiten. Meine Anfangszeit habe ich in Wien verbracht und Wien ist ja nun völlig anders. Ja. Also, und irgendwie kamen wir durch so offene evangelistische Abende in Kontakt mit einer Frau, die sehr stark esoterisch angehaucht war. Und man hat sie auch irgendwie angesehen. Ja. Und sie war dann aber auf der Suche wieder, sie wollte jetzt auch mehr über Jesus Christus wissen hat sich da, ist zu den Abenden gekommen und war auch sehr offen. Und dann sagte sie, also haben Sie, als das vorbei war, haben Sie noch irgendwie so ein Angebot, wo ich jetzt hingehen kann bei Ihnen oder war es das jetzt? Und dann sagte ich, ja, kommen Sie in den Gottesdienst. Nee, Gottesdienste sind nichts, da werde ich angepredigt, das will ich nicht. Ich möchte im Gespräch sein. Und dann kam ich auf die Idee, dann könnte man Sie ja vielleicht zur Bibelstunde einladen. Und da hatten wir so eine Bibelstundenrunde, die war seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten immer die gleiche. Man kannte sie nicht, man wusste, wer was sagt und wer auch vielleicht mal 10 Jahre lang wenig bis gar nichts sagt. Das war irgendwie alles so eingespielt, diese ganze Truppe. Und irgendwie kannte man so die Verhaltensweisen von jedem. Ja. Man wusste, wie man bremsen muss manchmal und man wusste, wie man mal fragen muss, weil er sonst nichts sagt. Das war eigentlich irgendwie eingespielt. Und dann kam diese Frau und sie hatte Verstärkung mitgebracht und das wurden immer mehr. Und dann waren es auf einmal so ungefähr 15 esoterisch angehauchte Leute. Und unsere Bibelstunde bestand aus 8 Leuten. Und wir merkten, wir sind auf dem eigenen Platz in der Minderheit. Und ich merkte auch, wie die Bibelstundenbesucher da unglaublich schlecht mit umgehen konnten. Die fühlten sich da regelrecht verdrängt und manche blieben dann auch weg. Und es entwickelte sich aber in dieser Bibelstunde jetzt Gespräche, die ich so nie für möglich gehalten hätte in der Bibelstunde. Und ich hielt das für unglaublich wichtig, in diesem Dialog zu bleiben, auch wenn er vielleicht manchen gar nichts gebracht hat. Und wenn es manchmal so ABC-Sachen des Glaubens waren. Aber die Leute waren unheimlich offen dann und wollten jetzt irgendwie sich wieder Jesus Christus zuwenden, nachdem sie Gott auf so vielen anderen Feldern gesucht haben. Und das hat eine Dynamik reingebracht, die hat uns als Gemeinde erstmal wirklich richtig umgekrempelt. Und wir haben dann darüber diskutiert, ob wir nicht diese Aufgabe haben, uns diesen Leuten in diesen Gesprächen zu stellen. Das wollten nämlich nicht alle. Aber wir haben dann doch gemerkt, die sich den Gesprächen gestellt haben, die haben unglaublich davon profitiert. Und sie konnten echt was vermitteln, weil die Leute sehr offen waren. Weil sie wirklich in einer Art und Weise fragend waren, wie man sich das gar nicht vorgestellt hat. Das war eine Riesenchance, die uns Gott da gegeben hat. Und ich bin auch sehr froh, dass doch einige von diesen Leuten geblieben sind. Und dass sich dadurch einiges verändert hat, einiges neu wieder organisiert werden musste und sich zurechtrotteln musste, aber letztlich was unheimlich Gutes entstanden ist. Christlicher Glaube besteht darin, dass wir den Dialog suchen, dass wir Menschen erklären, die offen sind. Und dann wird in der Apostelgeschichte beschrieben, der Kämmerer übergibt sein Leben Gott. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Der Wunsch, getauft zu werden, kommt vom Kämmerer selbst. Ein Idealfall. Da möchte ein Mann seinen Glauben festmachen und sich später noch daran erinnern. Da möchte einer diese Entscheidung für Jesus Christus dokumentieren und festmachen. Der Wunsch zur Lebensübergabe kommt vom Kämmerer selbst. Ich denke, man kann niemanden zwingen, sein Leben jetzt Gott zu übergeben. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass der Impuls von jemand selber kommt, dass jemand ein Anliegen ist, dann wirklich diesen Weg zu leiten und diesen Vorschlag zu machen, das ist wichtig. Und das ist eine große Chance. Es muss immer die Freiheit geben, selber zu entscheiden, was ich tue und was ich mache. Es muss immer die Freiheit geben, auch zurückzutreten. Aber wenn der Impuls da ist, diesem Impuls Raum geben, halte ich für wichtig. In meinem späteren Glauben hilft mir das. Ich muss sagen, mir persönlich hilft es, dass ich mich gefühlten 50 Jahren oder so, solange es ja vor 30 Jahren wirklich bewusst Gott übergeben habe. Und mir ist nochmal so eine Karte in die Hand gefallen, die ich damals beim Christi-Welt 1975 unterschrieben habe, dass ich Gott gehören will. Die fiel mir in die Hände und ich dachte, das ist toll, dass es diese Karte noch gibt. Und dass mir das nochmal so eine Erinnerung ist. Man kann auch Menschen ein Kreuz in die Hand geben als Symbol, dass Jesus für jemand gestorben ist. Was auch immer. Es ist gut, wenn ich irgendwo immer wieder daran erinnert werde. Der Kämmerer lässt sich taufen und macht seine Entscheidung für Jesus damit fest. Und dann, und das finde ich sehr entlastend an diesem Text, dann trennen sich die Wege der beiden wieder. Und zwar richtig. Philippus wird gewissermaßen wirklich von Gott in so einen neuen Auftrag richtig reingezogen. Er verschwindet quasi und hat dann einen neuen Auftrag. Und der Kämmerer, so heißt es, und das ist ja wunderschön, zieht seines Weges fröhlich. Und das ist ja das, was man Menschen eigentlich wünschen möchte, dass sie fröhlich sind, dass sie ihren Lebensweg fröhlich machen können. Und es ist auch eine Geschichte hier in der Apostelgeschichte, die uns berichtet, wie ein Mensch fröhlich wird. Wie er seinen weiteren Lebensweg fröhlich ziehen kann. Begleitung, so sagt mir dieser Text auch, muss nicht über Jahre gehen. Das ist ja manchmal ein Grund, dass ich denke, wenn ich jetzt mit diese Begleitung, diesen Prozess anfange, dann habe ich das die nächsten 5 Jahre auch noch. Dann habe ich überhaupt keinen Freiraum mehr. Aber das ist nicht so. Diese Begegnung dauert vielleicht eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Und dann war's das. Und dann geht es auseinander und der Kämmerer zieht seinen Lebensweg fröhlich. Wir müssen nicht Menschen über Jahre und Jahrzehnte hin begleiten. Wir könnten das. Das kann durchaus sein. Aber wir müssen das nicht. Und es muss nicht jeder Mensch, mit dem wir so einen Prozess anfangen und Gespräche führen muss jetzt nicht eine Aufgabe sein, die wir 10 Jahre lang oder länger vor uns haben, sondern es ist, manchmal sind solche Begleitungen möglich, wenn sie nur ein paar Minuten dauern, sie sind doch entscheidend für Menschen. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch eine Begegnung weitergeben, die auch für mich eine Mutmachgeschichte ist, wo ein Mensch auch begleitet wurde und dann einen völlig anderen Weg gegangen ist und dann trotzdem wieder Gott gefunden hat. Und das ist für alle, die sich irgendwie mit der Arbeit mit Kindern beschäftigen. Ich weiß, vielleicht sind da einige von Ihnen dabei, die irgendwie mit Kindern zu tun haben, nicht nur in der Familie, sondern auch in der Kirche. Es ist eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Und zwar habe ich immer noch nebenher so Gitarrenunterricht gemacht. Und also immer mit dem Ziel, eigentlich Leuten ein bisschen was beizubringen, damit sie vielleicht mal im Gottesdienst spielen können. So, das war eigentlich meine Motivation. Ne? Und das habe ich immer gemacht eigentlich und über Jahre hinweg gemacht und kann mich schon gar nicht mehr anders vorstellen, als dass ich das nicht mache. Und dann war es so, das habe ich auch dann immer in den Schaukasten gehängt. Ist ja eine Chance, wo kriegt man das schon umsonst? Heute muss man ja für alles zahlen. Ne? Also ist eine Riesenchance dann auch umsonst was zu kriegen. Und dann stand ein Mann vor meiner Tür, der war wirklich, also der war über und über tätowiert. Ich war erstmal, so eine Begegnung hat man nicht so oft. Und der stand dann vor der Tür und sagte, er möchte gerne Gitarrenunterricht nehmen. Und das war mir nicht ganz klar, ob er sich bewusst war, worauf er sich da einlässt. Also er sagte, er möchte Gitarrenunterricht nehmen. Ich sag ja, Sie wissen ja, wir singen auch christliche Lieder und so. Ja, wäre für ihn kein Problem, er ist auch Christ. Und dann kam er in den Gitarrenunterricht und dann erzählte er mir seine Lebensgeschichte und die war wirklich beeindruckend. Er erzählte, dass er als Kind im Kindergottesdienst war, in der Kirche. Und dass er da ganz viel von Jesus gehört hat. Und dass er dann als Jugendlicher sich von Gott verabschiedet hat. Und zwar radikal. Er fuhr dann zur See und da hat er sich aus jedem Hafen eine Tätowierung mitgebracht. Und so kam er da auf so eine ganz erstaunliche Sammlung. Und als er dann nicht mehr zur See gefahren ist, da war er Fernfahrer. Und er meinte, er hat immer völlig gottlos gelebt. Er hat also mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen und war völlig weg. Und dann ereignete ihn, dann geschah es ihm, dass er mit Mitte 40 einen Schlaganfall kriegte. Im LKW. Also der konnte noch anhalten und so und dann kriegte er einen Schlaganfall. Und dieser Schlaganfall war so massiv, so ein Eingriff in sein Leben, dass er sich völlig umstellen musste. Er konnte seinen alten Beruf nicht mehr ausführen. Er konnte im Grunde die Sachen, die er vorher gemacht hat, und die waren nicht immer gut, nicht mehr machen. Und in diesem Moment, wo ihn das ereignete, wo ihm das geschah, in diesem Moment fing er sich daran zu erinnern, was er als Kind im Kindergottesdienst gehört hat. Und auf einmal überkam ihn das wieder und überwältigte ihn und er übergab sein Leben Gott. Und das war für ihn etwas, was ganz Entscheidendes und das fand ich so ermutigend, dass man sagen kann, auch das, was wir vielleicht manchmal in Mühen, ja, in Jungscham, wo sich die Kinder manchmal nicht benehmen oder in der Sonntagsschule, wo man das Gefühl hat, die Kinder kennen alle schon oder wie auch immer, was man da an Saat streut, das kann manchmal 30, 40 Jahre später aufgehen. Und das ist eine Riesensache und da möchte ich jeden ermutigen, diese Arbeit zu tun. Weil wir wissen nicht, wann das aufgeht, aber die Saat geht auf. Und bei dem Mann ist es in so beeindruckender Weise aufgegangen, dass mich das sehr bewegt hat. Und er hat dann gesagt, wissen Sie, warum ich überhaupt zu Ihrem Gitarrenrichter komme? Also ich merkte schon, der große Musiker war es nicht. Er sagt, ich mache das nur, um meine Motorik zu verbessern. Weil ich als einer, der seinen Arm nicht mehr so richtig und die anderen Hände nicht mehr so gut bewegen kann, versuchen möchte, mich motorisch wieder hier zu verbessern. Und das, was wir hier machen, ist ein super Training. Und für mich war es einfach gut, eine ganz ermutigende Botschaft, diese Botschaft, also seine Lebensgeschichte zu hören. Und er sagte, sein Schlaganfall, so grausam der auch war, war wie so eine Notbremse, die Gott gezogen hat, damit sein Leben nicht in den Abgrund rast. Und er konnte dann diesen gesundheitlichen Niedergang richtig was abgewinnen und sagte, jetzt bin ich wieder, dadurch bin ich zu Jesus wiedergekommen. Und das war für mich etwas wirklich Starkes, dass ich das Gefühl hatte, ich war da auch in der Zeit auch immer in meiner Jungschar tätig und hatte immer das Gefühl, irgendwie kriegen die auch nicht so viel mit, wie man ihnen ganz gern vermitteln möchte. Aber das war für mich unglaublich ermutigend. Und wie gesagt, das gebe ich ihnen gern wieder. Also das ist etwas, was eine Saat ist, die irgendwann mal aufgeht. Und nie die Hoffnung aufgeben, sondern das durchziehen und immer wieder was platzieren und irgendwas bleibt hängen und geht auf. Ja, das ist das, was ich Ihnen heute weitergeben wollte. An den Orakelbäumen der Gesellschaft zählten kein Christentum auf dem Rückzug, sondern den Dialog suchen. Menschen sehen auch mit ihren Sehnsüchten und Bedürfnissen, die sie haben, mit den Augen Jesu sehen. Am Leben anknüpfen, das, was Menschen beschäftigt, auch wahrnehmen, ernst nehmen und Wegbegleitung ermöglichen, so wie das in der Apostelgeschichte geschehen ist. Mit Menschen ein Stück des Weges gehen, unterwegs sein, und vielleicht können wir da wirklich auch was erklären, was sie noch nicht verstanden haben. Vielleicht können sie in ihrem Suchen Jesus Christus finden.